Sie können sich vorstellen, es regnet, es hagelt, es blitzt, es donnert, die Bäche schwellen an, ja, ja, dann ist es auch für die Feuerwehr sehr gefährlich und damit müssen wir umgehen.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und Bäche, die zu reißenden Flüssen werden. Österreich hat in den letzten Tagen eindrücklich zu spüren bekommen, welche Kraft das Wetter haben kann, wenn es einmal in Fahrt kommt. Dass die Lage an vielen Orten, trotz Sturm und anhaltendem Regen, unter Kontrolle ist, liegt nicht zuletzt am Einsatz der Feuerwehrleute, die seit Tagen in den Katastrophengebieten unterwegs sind. Einblick in diese wichtige Arbeit kann uns unser heutiger Gast geben, der Leiter der Landesfeuerwehrschule Kärnten, Klaus Czabuschnik. Schon Ende August habe ich ihn in Klagenfurt besucht. Das Interview ist also vor den Ereignissen der letzten Tage entstanden. Die Themen, über die wir gesprochen haben, sind heute allerdings aktueller denn je. Der ursprüngliche Anlass unseres Gesprächs war nämlich eine Pressekonferenz, die Klaus Czabuschnik gemeinsam mit einem Vertreter des Roten Kreuzes im Juni abgehalten hat. Dort gab er bekannt, dass die Feuerwehr 2023 34.000 Einsätze mehr als im Vorjahr zu verbuchen hatte. Einen großen Anteil daran hatten Einsätze im Kontext von Extremwetterereignissen, die durch die Klimahitzung immer häufiger werden. Was diese Entwicklung für die meist ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Österreich bedeutet und wie sich die Feuerwehr als Organisation auf die Klimakrise vorbereitet, das erfahren wir heute. Wir beginnen allerdings mit einer Frage, die heute noch viel aktueller wirkt als bei der Aufzeichnung unseres Gesprächs vor 3 Wochen.
Nehmen wir vielleicht gleich mal Starkregen und Hochwasser als Beispiel. Was bedeutet denn so ein Hochwassereinsatz, so ein Starkregeneinsatz für die Feuerwehr? Was sind da eure Aufgaben? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, zunächst geht es bei diesen Ereignissen immer darum, die Lage einzuschätzen. Wir haben ja das Glück in Österreich, wir haben 4.774, ich habe es einmal als Filialen bezeichnet, Filialen der Feuerwehr Österreich. Wir haben in jedem Ort, in jeder Talschaft eine freiwillige Feuerwehr und in den größeren Städten 6 an der Zahl haben wir die Berufsfeuerwehren. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr breites Netz an Feuerwehren. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Hinblick auf Ihre Frage, die Sie mir gestellt haben. Das heißt, es ist in jedem Ort, in jeder Talschaft diese Feuerwehr verwurzelt und diese Feuerwehr wird einmal versuchen, gemeinsam auch mit den anderen Einsatzorganisationen und den Behörden eine Lageeinschätzung zu machen und einmal das Erste, einen Überblick zu bekommen und festzustellen, können wir da jetzt in diesen Gefahrenbereich oder in diesen Bereich überhaupt hinein? Können wir nicht? Müssen wir zuwarten? Müssen wir die Bevölkerung entsprechend vielleicht auch über die Behörden nachher warnen lassen? Das sind so die ersten Punkte, einmal ein Bild zu bekommen und im nächsten Schritt dann zu evaluieren, ja, wo sind sogenannte Hotspots? Also wo sind wirklich Bereiche, wo es um Menschen, um Leib und Leben geht? Wo muss unmittelbar geholfen werden und wo kann das vielleicht auch dann später erfolgen? Weil ich sage jetzt, wenn es der Meter Wasser im Keller ist und keine Menschen sind betroffen, dann hat das Zeit. Aber wenn es darum geht, dass da Menschen jetzt unmittelbar zu evakuieren sind, die können selbst nicht mehr raus oder ähnlich, dann hat das Priorität, dann wäre das so ein Hotspot. Und diese müssen wir herausfinden, diese müssen wir evaluieren und einen guten Lageblick bekommen. Das ist so wie bei einem Haus. Ich muss zuerst das Fundament bauen, dass ich das Haus aufbauen kann. Und dieser Lageüberblick ist dieses Fundament. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, das zu bekommen. Sie können sich vorstellen, es regnet, es hagelt, es blitzt, es donnert, die Bäche schwellen an. Ja, dann ist es auch für die Feuerwehr sehr gefährlich und damit müssen wir umgehen.
Es ist dann auch wichtig, eigentlich konsequent auch die Wetterlage im Blick zu haben und auch, also im Voraus meine ich, um sich darauf vorzubereiten und das schon vielleicht schon heuer zu sehen, wann sowas passieren könnte?
Selbstverständlich, wobei das ist so, ja, die Feuerwehr ist ja kein meteorologischer Dienst, bedient sich aber der Profession natürlich und dieser Daten. Wir wissen aber auch, dass bei aller Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen auch niemand jetzt wirklich genau sagen kann, dort wird es um diesen Zeitpunkt so und so sein. Ja. Das heißt, wir müssen dann letztlich auch die Lage nehmen, wie sie kommt.
Vielleicht gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und klären, wieso Extremwetterereignisse wie Starkregen durch die Klimakrise überhaupt häufiger werden. Prinzipiell ist durch höhere Temperaturen mehr Energie im Wettersystem. Wie sich das auf die Wetterlage auswirkt, ist dann aber von Wetterphänomen zu Wetterphänomen recht unterschiedlich. Temperaturunterschiede führen zum Beispiel zu Bewegung in der Luft, also zu Wind und im Extremfall zu Stürmen. Schauen wir uns den Regen an, ist wichtig zu verstehen, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit halten kann als kühle. Mit jedem Grad mehr kann die Atmosphäre 7% mehr Wasser aufnehmen. Und mehr Wasser bedeutet mehr Regen. Die Erderhitzung führt deswegen generell zu stärkeren Regenfällen. Auch Hitze und Dürre können Extremwetterereignisse sein, die in ihren Auswirkungen auch die Feuerwehr beschäftigen. Südlichere Länder kämpfen schon lange immer wieder mit großflächigen Waldbränden. Wird das auch zur Herausforderung für die österreichische Feuerwehr?
Ja, absolut. Ja, die Waldbrände, ähnlich, ich habe es angeschnitten, nehmen zu. Wir haben diese Hitzeperioden und wir haben Sonneneinstrahlung und das sind die Faktoren, so quasi, die ja für einen Waldbrand ausschlaggebend sind. Wie trocken ist es? Wie heiß, wie hoch ist die Temperatur und dann hängt es noch davon ab und da ist ja Österreich auch prädestiniert, wie steil ist das, auch das zum Beispiel das Gelände und dann reicht eben diese Zigarette zum Beispiel, ja, und die kann einen schlimmen Waldbrand oder einen Blitzschlag, ist egal, dann einen Waldbrand hervorrufen und das ist natürlich, all diese Segmente führen dazu, dass sich der Kompetenzrucksack, den die Feuerwehrleute so quasi mittragen müssen, dass der schwerer wird, nicht? Wir brauchen mehr an Kompetenz. Also das Thema Waldbrand war vor 20 Jahren zwar auch eine Aufgabe der Feuerwehr, aber mittlerweile ist es auch eine Kernaufgabe geworden, gleich wie der Umgang mit den Hochwasser bzw. diesen Großschadensszenarien noch elementar ist. Ja, also Waldbrand ist ein Thema.
Ja. Vielleicht um da auch anzuschließen, gerade an diesen Kompetenzrucksack, wie Sie es genannt haben. Die Feuerwehr besteht ja in Österreich zu über 90% aus Ehrenamtlichen. Sind die Feuerwehrleute denn auf so eine riesen Bandbreite und auf diese ganzen Kompetenzen, die sie brauchen, denn vorbereitet?
Das Feuerwehrwesen besteht zu 99% aus Ehrenamtlichen. Also wir müssen das in hoher Weise wertschätzen, diese ehrenamtliche Arbeit. Und noch mehr wertschätzen, dass diese ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden bereit sind, Kompetenzen aufzubauen in diesem Bereich. Ja, und es stimmt, das Thema Aus- und Fortbildung wird immer komplexer, wird immer intensiver. Wir brauchen unbedingt auch lebenslanges Lernen, um sich auch immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Das heißt, wir brauchen auch, und wir entwickeln sie und wir haben sie entwickelt, neue Ausbildungsformate, Aus- und Fortbildungsformate, um ein Beispiel zu nennen. Überall gibt es ja eine Art Basisausbildung, ob ich jetzt Arzt werden will oder Tischler. Das haben wir natürlich auch bei der Feuerwehr. Beim Handwerk Feuerwehr haben wir eine Basisausbildung und da ist es vor 20 Jahren ums Löschen gegangen. Vordergründig, ja. Dann sind die Verkehrsunfälle, die technischen Einsätze dazugekommen und mittlerweile ist auch dieses Thema, wie kann ich Schutz bieten, zum Beispiel um ein banales Szenario zu schildern, wie mache ich das mit den Sandsäcken, wie fühle ich die, wie mache ich Sandsackwelle, wie gehe ich auch mit Handwerkzeugen im Rahmen der Waldbrandbekämpfung um, weil das ist ein anderes Löschen als wie bei der Innenbrandbekämpfung, das ist eben Teil schon dieser Basisausbildung und das geht bis hinauf, kann man sich vorstellen, über die Führungskräfteausbildung, Spezialausbildungen bis hin zur Stabsarbeit, um die Koordination solcher Einsätze, dass ja dann immer mehr auf uns zukommt, führt dazu, dass diese Ausbildungserfordernisse breiter, intensiver werden, teilweise auch modularisiert werden, um auch dem Ehrenamt da entgegenzukommen und zu sagen, ja, es gibt Module, die kannst du sukzessive absolvieren und dann bereitest du dich gut auf diesen Einsatz vor.
Das heißt, ihr seht euch aber prinzipiell noch durch die Aus- und Fortbildung dadurch die gewappnet diesen Herausforderungen oder braucht es auf lange Sicht, wenn sich das weiter verschärft, auch einfach mehr Berufsfeuerwehrleute vielleicht?
Die Aus- und Fortbildung und das breite Netz der Freiwilligen Feuerwehren, denke ich, ist der Schlüssel dazu, weil wir wissen, dass es bei solchen Einsätzen immer darauf ankommt, viele Kräfte möglicherweise zu bündeln. Das heißt, ein Waldbrandereignis, das über eine Woche geht, das könnte jetzt auch mit Verlaub und bei aller Wertschätzung unseren Berufsfeuerwehren gegenüber auch eine Berufsfeuerwehr an sich ja nicht bewältigen, sondern da braucht es ja dann mitunter zum Beispiel das Zusammenwirken eines gesamten Feuerwehrbezirkes oder wir helfen uns auch länderübergreifend, ja, das eine Bundesland dem anderen bis zu dem Punkt, dass man auch internationale Hilfe möglicherweise dann in Anspruch nimmt. Also wir brauchen dieses breite Netz und das Zusammenwirken, das koordinierte Zusammenwirken dieser vielen freiwilligen Helfer, die diesen Kompetenzrucksack dann mitbringen, dann ist das effizient. Und ich glaube, das funktioniert in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut.
Braucht es für diese neuen Herausforderungen neben gut ausgebildeten Feuerwehrleuten auch eine andere Ausstattung?
Natürlich, klar, solche Szenarien brauchen erweiterte Ausstattung im örtlichen, aber auch vor allem im überörtlichen Sinne. Ja. Das heißt, es macht jetzt auch nicht Sinn, jede Feuerwehr unbedingt voll aufzurüsten, aber im überörtlichen Kontext, da sagst du, es gibt gewisse Stützpunkte, die sind auf das spezialisiert, Katastrophenschutzlager, wo dann abgerufen werden kann, vom Sandsack über den Löschrucksack oder den Füllbehälter für die Hubschrauber zum Beispiel, ja. Das ist auf jeden Fall notwendig, weil auch um neuen Herausforderungen zu begegnen, benötigt man meistens auch da neues oder zusätzliches Equipment. Und das hat natürlich wieder auch Auswirkungen auf diesen Kompetenzrucksack, weil das Equipment alleine, ja, das kann man kaufen, aber das Equipment zu bedienen, das muss man lernen, trainieren und üben. Und am Rande ist auch der Trainings- und Übungsdienst, den unsere Feuerwehren in Österreich betreiben, ja in höchster Weise wertzuschätzen. Die machen das ganz, ganz toll und auch im kameradschaftlichen Gefüge bereiten sie sich auf diese Szenarien vor und vertiefen und perfektionieren das, was sie an den Landesfeuerwehrschulen oder in unseren Ausbildungsinstitutionen noch lernen.
Sind diese zentralen Stützpunkte jetzt schon gut ausgerüstet oder würden Sie sich da noch mehr wünschen?
Die sind, glaube ich, gut ausgestattet, aber natürlich ist es notwendig, das auch laufend zu evaluieren und weiterzuentwickeln.
Sie haben das eh gerade schon mal angesprochen, aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir sind hier auch an der Landesfeuerwehrschule Kärnten. Was genau lernen denn die Feuerwehrleute jetzt hier in ihrer Ausbildung? Wie kann man sich das vorstellen, so eine Ausbildung?
Ja, die lernen, wenn ich einmal beim Handwerk Feuerwehr beginnen darf, bei dieser angesprochenen Basisausbildung wirklich, wie bediene ich das Strahlrohr, also diese technischen Geräte, wie bediene ich die hydraulische Rettungsschere, welche Sicherheitsaspekte muss ich dabei jeweils dann berücksichtigen? Das ist das eine, also dieses Wie. Wie setze ich dieses Gerät ein? Also sprich auch die Umsetzung, vereinfacht gesagt, einer Bedienungsanleitung. Und zum anderen, wann und wie, vor allem und warum. Wann und warum setze ich das ein? Das ist der taktische Aspekt. Also man kann sich vorstellen, Sie haben einen verunfallten PKW, mit Personen eingeklemmt, da ist jeder Unfall anders, jede Verformung ist anders, sind ein Personen drin, zwei Personen in der PKW ist anders. Das heißt, das Gerät dann auf und zu machen, ja, das ist immer gleich, das kann ich irgendwann einmal, dass ich das gut einsetze. Aber wo setze ich an? Bei welcher Lücke setze ich an? Wo muss ich auf den Airbag aufpassen? Also diese taktische Komponente, sage ich jetzt einmal vielleicht vereinfacht. Dieses Warum und wann mache ich was, das ist natürlich die große Herausforderung auch an der Ausbildung, die einen Schwerpunkt bildet, auch bei unserer Ausbildung, sprich auch Leute zum Leadership zu motivieren. Die müssen ja Entscheidungen treffen. Jetzt schon der Feuerwehrmann an sich, wenn er das Strahlrohr bedient, wann mache ich auf, wann mache ich wieder zu, dass ich nicht Wasserschaden erzeuge. Das sind einfach Entscheidungen zu treffen und das subsumiere ich jetzt vielleicht einmal unter dem Begriff Leadership. Auch das ist eine große Aufgabe, den wir jetzt, sage ich einmal, auch im Sinne von die Leute dazu motivieren, diese Entscheidungen zu treffen, da an den Landesfeuerwehrschulen versuchen mitzugeben, uns nach dem Motto aus der Praxis für die Praxis. Ja. Das heißt, es ist wirklich das Erarbeiten dieser Grundfertigkeiten, wie gehe ich mit den Geräten um, aber dann auch der Punkt, wann setze ich was möglichst effizient dann ein und wir wollen sie einfach gut auf den Einsatz, auf das echte Leben dann auch vorbereiten, dass man sagt, naja, wenn du bei uns jetzt und gerade heute läuft so eine Atemschutzausbildung an der Landesfeuerwehrschule da jetzt in Kärnten, wo es darum geht, wie lösche ich einen Kellerbrand, wie lösche ich einen Zimmerbrand, das da zu trainieren, vom Strahlrohr bis zum Schlauchmanagement, Türöffnung, Einschätzen vom Rauch, wann ist gefährlich, wann ist nicht so gefährlich, wie, was mache ich dann wann, dass du sagst, okay, wenn du den Kurs da am Donnerstag abschließt und am Freitag gehst du in den Einsatz, dann machst du das genauso. Das ist das ganz, ganz große Ziel. Also diese ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden so praxisnahe vorzubereiten und so auch in ihrer individuellen Notwendigkeit zu begleiten, dass ich das dann am Freitag, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, am Einsatz genauso umsetzen können. Also es geht ganz stark um Einsatzvorbereitung. Und ich könnte diese Palette jetzt weiterführen, um vielleicht ein zweites Beispiel noch zu nehmen. Das war jetzt etwas sehr Handwerkliches, aber ich habe ja früher gesprochen von diesen großen Waldbränden zum Beispiel. Ja, da kommen 20 Feuerwehren zusammen aus dem Bezirk und dann muss die Linke wissen, was die Rechte tut. Ja. Also die 20 Feuerwehren, das sind dann vielleicht 300, 400 Leute mit 20, 30 Feuerwehrautos und wir haben diesen Waldbrand, das gehört koordiniert, das gehört strukturiert. Und dort braucht es die Führungskräfte, die sich dann auch wieder das Herz nehmen auf Basis dieser Lage, ich habe es mit dem Fundament früher beschrieben, nicht auf Basis der Lage dann dieses Haus zu bauen und zu entscheiden, was machen wir links, was machen wir rechts, was macht man mit Hubschrauber, wie arbeiten wir zusammen, wie koordinieren wir. Und auch das muss gelernt sein, das ist ja im hohen Maße komplex, diese Einsatzführung, teilweise auch natürlich dieser Einsatzstab, der dann unterstützt im Sinne von Stabsarbeit. Auch das sind dann wesentlich weitergeführte Kompetenzen schon, die bei Führungskräften notwendig werden. Und das ist auch Teil dieser Ausbildung. Und die Sparte geht eben von dem üblichen Brandeinsatz, Wirtschaftsgebäudebrand, Zimmerbrand, Kellerbrand, bis hin zu diesen neuen Herausforderungen nach den Elementarereignissen. Was mache ich mit dem Haus, wenn es von Hochwasser bedroht ist? Was mache ich beim Waldbrand?
Braucht es da jetzt auch mehr groß angelegte Übungen, wo viele Feuerwehren zusammenkommen, um eben diese großen Ereignisse wie Waldbrände zu üben und die Koordination vor allem auch zwischen den Feuerwehren? Ja.
Die Ausbildung an einer Feuerwehrschule, das ist, möchte ich so vergleichen, vielleicht wie beim Führerschein machen. Ja. Jemand macht einen Führerschein, hat eine Prüfung und bekommt dann den Schein. Ja. Die Freigabe, du kannst jetzt fahren. Was dem Fahrschüler oder Führerscheinfrischling aber fehlt, ist Routine. Das heißt, diese Übungen, die Sie ansprechen, dieses Perfektionieren, das Verbessern der Fertigkeiten bis hin zu dem Aufbau von Kompetenz. Kompetenz ist etwas, was mit Erfahrung, Reife, Situationseinschätzung, Entscheidungserfindung dann auch zu tun hat. Also was mache ich, wenn ich den Löbelpass runterfahre und es ist schönes Wetter, dann geht es. Aber wenn es einen halben Meter Schnee hat oder ich in Schleudern komme, dann kommen die Punkte. Und das ist auch bei uns so der Fall. Ja. Ich habe den Führerschein in der Landesfeuerwehrschule, aber dann muss geübt, trainiert, perfektioniert und auch reflektiert werden auf Basis von Einsätzen. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass diese Feuerwehren von bis ja auch solche Szenarien trainieren und üben, die Koordination eingeschlossen. Das heißt, es gibt dann auch so groß angelegte Feuerwehrübungen, wo genau das trainiert, perfektioniert und auch reflektiert wird. Also das, was man beim Führerschein machen, so quasi in der Landesfeuerwehrschule gelernt hat, dann wirklich auf eine Eisbahn zu legen und einmal zu probieren, was tun wir, wenn es dann schleudert. Und ja, natürlich lernen wir auch immer aus Einsätzen.
Wie lange dauert diese Grundausbildung, wenn ich jetzt herkommen würde? Wann wäre ich einsatzfähig, wann hätte ich meinen Führerschein?
Also ungefähr sind das bis zu dem Punkt an die 20 Tage Ausbildungszeit, diese Trainings- und Vertiefungszeit da jetzt noch nicht eingerechnet. Das wird in den Bereichen eben modularisiert. Aber mit dem müssten Sie circa rechnen, um einmal Einheitsfeuerwehrmann, Feuerwehrfrau dann zu sein.
Vielleicht nochmal die Detailfrage. Welche Fähigkeiten braucht der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau der Zukunft? Was würde ich jetzt, wenn ich in die Ausbildung kommen würde, lernen, was jemand 10 Jahre vorher noch nicht gelernt hätte? Was ändert sich durch die Klimakrise genau?
Also diese Themen, die kann ich relativ klar antworten. Ja, das waren die Punkte Schutz eines Gebäudes vor Wasser, ja. Abdichten von Gebäuden. Was dazu kommt, ist das Thema der Bodenbrandbekämpfung, Vegetationsbrandbekämpfung. Ja, wie setze ich Werkzeuge ein? Auch ein Grundmaß an Absturzsicherung. Ja, wir müssen ja teilweise dann auch Dächer abdecken. Absturzsicherung und das Abplanen von Dächern zum Beispiel. Ja. All das wären so Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir jetzt in der Basisausbildung berücksichtigen und das vielleicht vor 10 Jahren noch nicht in dem Maße gegeben hat. Was vielleicht diesbezüglich noch erwähnenswert ist, es haben sich auch die Brandeinsätze, die Innenbrandeinsätze, das hat jetzt zwar nichts mit dem Thema der Elementareignisse zu tun, aber auch unglaublich signifikant weiterentwickelt. Ja, wir haben jetzt auch Passivhäuser, das hat dann doch wieder mit Energie zu tun, ja, was ja absolut aus diesem Sinn zu begrüßen ist. Ja, wir wollen wenig Energie aufwenden, wir wollen wenig Energie beim Fenster rausheizen, so quasi, das heißt, die Gebäude sind isoliert, sie haben große Fenster, sie lassen Sonne rein, etc., etc., ja. Das bedeutet aber auch, dass unsere Fenster jetzt drei- oder dreifach verglast sind und nicht mehr platzen oder nur mehr eine Scheibe platzt, wenn es da drin brennt. Das bedeutet im nächsten Schluss, es kommt keine Luft herein. Das heißt, das hat alles Auswirkungen auf die Intensität, letztlich dann auch auf die Gefährlichkeit des Brandes. Und vor 20 Jahren war es so, da hat es halt darin, der Tisch hat gebrannt und das Fenster ist geplatzt. Das heißt, die Hitze ist beim Fenster raus und die Luft wieder rein. Das ist nie so extrem geworden. Heute platzt vielleicht die erste Scheibe und dann kommt keine Luft, aber die Energie ist hoch, das Material ist synthetisch und dann muss die Feuerwehr dort rein, da kommt schwarzer Rauch, es kommt eine extrem große Hitze, es wird nichts mehr abgeführt. Das heißt, auch diese Innenangriffstaktik und Technik ist nicht mehr vergleichbar. Und auch das muss natürlich der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, die vor 20 Jahren das vielleicht gelernt hat, auf Basis der Rahmenbedingungen im Sinne von dem von mir schon angesprochenen lebenslanges Lernen immer wieder updaten. Und es gibt da immer wieder neue Erkenntnisse. Wir arbeiten ja auch mit Forschungseinrichtungen zusammen, wo wir neue Erkenntnisse dann zum Beispiel auch in diesen Segmenten gewinnen und die Feuerwehren sich dann auch mit dem auseinandersetzen müssen.
Das ist spannend, da denkt man gar nicht dran, wenn man sich da so ein Passivhaus hinsetzt. Ist es einfacher, das den jungen Leuten direkt in der Grundausbildung beizubringen, als es dann später quasi nachzulernen? Oder macht es keinen Unterschied?
Es macht keinen Unterschied. Mit dem Nachlernen und Anführungszeichen ist es so, da hat es mitunter den Vorteil, dass die Kameradinnen und Kameraden ja schon auf langjährige Erfahrung zurückgreifen können. Ja, und dass sie auch teilweise im Job ja schon, im ehrenamtlichen Job schon da oder dort gesehen haben und dann durchaus mit einem geschärften Bewusstsein dorthin kommen. Das heißt, sie kennen sich auch wieder, wenn ich beim Führerschein bleibe, wie beim Fahrsicherheitstraining. Ich bin 10 Jahre Auto gefahren, dann komme ich zum Fahrsicherheitstraining. Okay, ich betrachte das schon mit einer ganz anderen Perspektive, als wie ich bin Anfänger. Der neue Feuerwehrmann hat dort vielleicht auch den Vorteil, der lernt das schon so quasi von seiner Einstiegsausbildung aus. Also ich glaube, so oder so, beides gut, beides in Ordnung.
Ist es wichtig, dass die Feuerwehrleute irgendwie einen grundsätzliches Verständnis für die Klimakrise und die Auswirkungen, die sie dann auch selbst treffen haben, oder ist das für die Arbeit eigentlich egal?
Ich glaube, das ist obliegt jeder Beurteilung, jeder Person selbst an sich, ja, um zu entscheiden, was hat das für Auswirkungen. Ja. Das muss jeder für sich selbst, denke ich, beurteilen. Aber zum Beispiel da als Landesfeuerwehrschule, wir sehen uns ja auch irgendwo als Multiplikatoren Institution als Schule, um sagen zu können, deswegen haben wir auch dieses Klimaaktiv-Bündnis, diese Partnerschaft. Wir haben dieses Gebäude der Schule und auch des Landesfeuerwehrverbandes sage ich mal so, energieautark gemacht mit Photovoltaikanlagen, mit Wärmeschutz, mit Lichtsteuerungsmaßnahmen etc. etc. Haben dadurch auch den Energiebedarf senken können. Letztlich auch ist der Vorteil die Kosten, auch wenn sie auf der anderen Seite wieder gestiegen sind, aber egal, es ist trotzdem der Energiebedarf reduziert worden und das teilen wir auch. Teilen wir zum Beispiel, weil Sie mich gefragt haben, was bedeutet das? Ja. Ganz konkret kann ich jetzt als Leiter der Feuerwehrschule antworten und auch unserem Landesfeuerwehrkommandanten ist das ein großes Anliegen, dass wir das auch mit unseren Schülern teilen und sagen, okay, wir machen das aus dem und dem und dem Grund, wir wollen einen Beitrag leisten, weniger Energie verbrauchen, hat einen Kostenvorteil, schützt aber auch die Umwelt. Wir haben uns auch dafür entschieden, keine Plastikkugelschreiber mehr auszugeben, sondern Bleistifte und die werden halt dann gespitzt. Wir schauen bei den Unterlagen, was geht digital und wo kann man Papier einsparen. Es gibt da schon eine klare Philosophie und ein Commitment im Leitbild auch zu dem Thema Umwelt. Und ich sehe das so als ein Angebot. Wir informieren unsere Schüler damit und ich glaube schon, dass das bei den Schülern etwas auslöst und somit auch zu einem Multiplikatoreneffekt beiträgt. Aber nicht verordnend, sondern wir erklären das und der eine interpretiert es vielleicht so und der andere interpretiert es so. Aber zumindest als Institution ist das ein Beitrag, um vielleicht einen Versuch jetzt auf Ihre Antwort.
Total. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch wenn die Message oder das Thema von einer Institution wie der Feuerwehr kommt, die wahrscheinlich so viel Vertrauen genießt wie kaum eine andere Institution, dass es dann auch vielleicht sogar besser ankommt, als wenn es von anderen Akteuren kommt.
Ja, und ich denke, konkret auf den Standort bezogen kann man das auch vorleben, dann ist das auch authentisch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch mit Beispielen, mit Fakten untermauert und der Umstand, dass wir uns auf diese Extremwetterereignisse vorbereiten, verstärkt vorbereiten, weil ja die Einsätze da sind, ist ein weiterer Umstand.
Ja. Haben Sie sonst noch Beispiele, wie sich die Feuerwehr in Österreich auf die Klimakrise vorbereitet und selbst klimafreundlicher wird?
Wir versuchen vordergründig auch durch Projekte, durch Initiativen tätig zu sein. Zum Beispiel hat die Feuerwehrjugend Österreich, als kollektive zusammengeschlossene Organisation, 30.000 Bäume gepflanzt mit den Feuerwehrjugendlichen. Also das Ziel war, wir haben 30.000 Feuerwehrjugendmitglieder, jeder so quasi pflanzt einen Baum. Natürlich geht es da um das Thema Bodenversiegelung, grüne Flächen, Verständnis für die Natur, Respekt auch der Natur gegenüber. Und das, glaube ich, ist schon auch ein ganz großer Beitrag. Ja. Wenn wir das als Feuerwehr so quasi nutzend unserer Vorbildrolle oder unterstreichend unserer Vorbildrolle das tun und viele, viele Jugendliche sensibilisieren, dann ist das ein diesbezügliches Investment in die Zukunft. Und diese Aktion ist toll angekommen. Ich war auch selbst dabei. Wir haben in Kärnten wurde das oben am Naturpark in Dobratsch gemacht. Also nicht nur jetzt der Baum gepflanzt, sondern auch erklärt, warum ist es so und was kann das für Auswirkungen haben? Was heißt Respekt in der Natur? Was bedeutet auch ein Waldbrand dann, wenn er passiert und das wird alles zerstört? Auch im Sinne der Eigenverantwortung, ja, jedes Einzelnen, also eben nicht Müll wegzuschmeißen oder die Zigarette wegzuschmeißen auf Basis dieser auch genannten Kriterien. Da macht die Feuerwehr immer wieder solche Initiativen in der großen Fläche, um auch mit zu sensibilisieren.
Ist ja auch irgendwie ein schönes Bild, einerseits vor dem Waldbrand zu schützen und andererseits auch zum Wald beizutragen, indem man...
Genau. Und der Stationsbetrieb damals am Dobratsch war tatsächlich so aufgebaut, also wirklich, wie pflanze ich den Baum, was steckt dahinter? Und die nächste Station war eine Feuerwehreinheit mit Bodenbrandbekämpfungsmaterial. Ja. Und das die Polizei mit dem Hubschrauber, die uns ja auch bei den Waldbränden dann hilft, damit die Kinder die Bäume nicht umsonst setzen.
Um vielleicht die Klammer zum Anfang zu schließen. Im Juni haben Sie sich dann gemeinsam mit dem Roten Kreuz dazu entschieden, eben diese Pressekonferenz zu machen zum Thema Klima und welchen Auswirkungen das auf Ihre Arbeit hat. Wie kam es denn dazu und möchten Sie vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was genau Sie da dann gefordert haben letztendlich?
Grundsätzlich ist es auch darum gegangen, nochmal klar zu machen, wir haben große Herausforderungen auch im Bereich der Feuerwehreinsätze. Wir als Feuerwehr wollten auch sensibilisieren, dass die Eigenverantwortung in der Bevölkerung etwas Wesentliches ist, auch für uns. Ich bringe ein Beispiel. Wir haben jetzt diese Großschadenslage und ich habe Ihnen eingangs erklärt, wir müssen wir müssen diese Lage beurteilen. Und das ist ein großer Unterschied. Ist es jetzt der eine Zentimeter Wasser im Keller oder ist es auf der anderen Seite wirklich der Punkt, wo sind Menschenleben bedroht? Und die Feuerwehr muss dorthin, wo Menschenleben bedroht sind. Und wenn diese Eigenverantwortung, zum Beispiel in der Bevölkerung, dass man schaut, man versucht selber kleine Barrieren zu bilden und das Wasser kommt nicht hinein oder man alarmiert nicht wegen einem Zentimeter Wasser, mit Verlaub jetzt, die Feuerwehr, dann ist das auch ein großer Beitrag auch im Sinne der Feuerwehr zur Bewältigung dann dieser Auswirkungen und dieser Situation. Das war unsere Intention auch, das vielleicht noch einmal zu transportieren, neben den Punkten auch, dass wir verstärkt damit gefordert sind. Und ich habe das auch ganz interessant gefunden vom Roten Kreuz, die natürlich in anderer Weise gefordert sind mit der Hitze, mit der Hitzebelastung der Menschen, mit der Zunahme diesbezüglicher Einsätze. Und da haben wir auch, soll ich sagen, Parallele gefunden, die Feuerwehr mit ihren Einsätzen, das Rote Kreuz mit ihren Einsätzen. Und es geht in beiden Bereichen auch um eine gewisse Eigenverantwortung, Appell an die Bevölkerung, Eigenverantwortung zu leisten, damit auch die Einsatzorganisationen das noch besser durchführen können.
Verändert sich auch die Intensität und die Art der Einsätze oder werden es einfach mehr?
Auch beides. Also es werden mehr, wie Sie ja schon aus unserer Statistik aus dem Jahr 2023 zitiert haben. Es werden mehr, aber natürlich auch die Intensität. Also durch dieses teilweise auch, was ich schon angesprochen habe, diese punktuellen Ereignisse. Also das Wetter geht so quasi punktuell nieder und dann gibt es natürlich verstärkte Auswirkungen, höchste Regenmengen in diesem Bereich. Nur diese haben natürlich dann auch große Auswirkungen mitunter zur Folge. Ja.
Apropos Hitze, da ich noch eine letzte Nachfrage. Wie belastet die Hitze denn die Feuerwehrleute ganz persönlich im Einsatz? Macht das was, wenn es, also ich meine, man ist Hitze natürlich gewohnt vom Feuer her, aber das ist wahrscheinlich was anderes, wenn man die ganze Zeit draußen bei 40 Grad arbeiten muss.
Absolut. Wir haben auch unsere Ausrüstung bzw. Einsatzanweisungen weiterentwickelt. Das ist unmöglich. In einem Waldbrand zum Beispiel im hohen Gelände bei der Temperatur über die Dauer mit der Ausrüstung zu hantieren, die wir bei Innenangriff verwenden, dann kippen die Feuerwehrleute irgendwann einmal um. Das heißt, wir verwenden andere Schutzmaßnahmen, andere Formate der Einsatzbekleidung. Gerade jetzt wurde generell in ganz Österreich eine neue Schutzbekleidung harmonisiert, so quasi definiert über eine sogenannte Richtlinie, die heißt KS03, eine interne Vorgabe für die Bekleidung, die dann zum Beispiel auch für solche Einsätze, also ich habe einen Schutz, aber nicht eben diesen Vollschutz, den ich dann brauche, wenn ich in einen Kellerbrand hineingehe. Aber nichtsdestotrotz, jetzt, das ist der Faktor, dass wir unsere Bekleidung weiterentwickeln, es ist extrem belastend. Also wenn man sich vorstellt, man ist im Gelände, es ist steil, es ist im Boden drinnen das Feuer oder die Glut, das strahlt ab, wir haben Radiationsleistung, also wie ein großer Hitzestrahler. Dann hängst vielleicht noch am Seil und du musst noch körperlich arbeiten und dich nach oben bewegen. Also man kann sich, wenn man selbst das nicht gemacht hat, einmal einfach schwer vorstellen. Und deswegen Hut ab vor unseren Kameradinnen und Kameraden, die das bewältigen, die das machen und die sich auch ins Zeug für uns alle letztlich legen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Zum Abschluss möchte ich Sie, wie alle unsere Gäste, nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Eine Sache, die Ihnen irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz weitergeholfen hat. Haben Sie uns das mitgebracht?
Ja, mich hat irgendwie etwas sehr beeindruckt. Ich war bei einem Bezirksfeuerwehrtag im Bezirk Spital und dort hat der Gerhard Hohnwarter, der ist der Chefmeteorologe in Kärnten, etwas gesagt. Er hat gesagt, jedes Plus an Temperatur führt dazu, dass wir 7% mehr Luftfeuchte haben. Und wenn man jetzt nur sagt, das ist 25 Grad oder 35 Grad, naja, dann sind da 70% mehr Luftfeuchte. Und für mich war es irgendwie klar, jetzt verstehe ich, auch wenn das sehr einfache Fakten sind, warum das oft so extrem, da niederkommt, weil im unmittelbaren Bereich einfach 70% mehr Luftfeuchte da sind und jetzt vielleicht einfach, weiß ich nicht, ob es stimmt, die 70% mehr Regen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist ein interessanter Aspekt, dass es eigentlich zu drosseln gilt, dass das nicht noch weiter Grad um Grad nach oben geht. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis.
Total.
Wo er das gesagt hat und das finde ich auch sehr plastisch, ja.
Ja, ich glaube, das ist vielen nicht so ganz bewusst, weil es auch irgendwie so unintuitiv ist, dass es heißer wird und deswegen weniger regnet. Das ist so ein bisschen...
Genau, ja. Da beißt sich die Katze so quasi.
Aber es macht total Sinn, wenn man so drüber nachdenkt.
Absolut. Und das ist auch der Punkt, irgendwoher kommt das Wasser und der Boden wird trockener, nicht? Und das ist auf der anderen Seite wieder der Grund für die Waldbrände.
Ja. Ja, es hängt alles zusammen. Ja, genau, damit wären wir am Ende von unserem Interview angekommen. Danke für die Zeit und die interessanten Einblicke.
Vielen Dank.
Ich denke, unser Gespräch hat gezeigt, was für eine wichtige Arbeit die Feuerwehrfrauen und Männer nicht nur die letzten Tage, sondern ganz allgemein verrichten und wieso sie in Zeiten der Klimakrise ganz besonders gefragt sind. In den Shownotes verlinke ich dir den Mitschnitt der Pressekonferenz von Klaus Czapuschnik, über die wir gesprochen haben. Und weitere Informationen zum Zusammenhang von Klima und Wetter. Schau da gerne mal rein. Wie immer freue ich mich über ein Abo und eine gute Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.